da finde ich so eine Dankbarkeit, wenn ich solche Dinge erlebe. Und da sehe ich ja auch, dass jede Minute, die man investiert, das Schönste ist, was man machen kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Habit Talks All Inclusive. In unseren bisherigen Episoden haben wir ganz viele Angebote von Habit schon vorgestellt. Ich durfte viele Interviews mit KollegInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen schon führen, wo wir einerseits die Betreuungsqualität auch schon besprochen haben und auch ganz viele andere Themen, die uns bei Habit auch beschäftigen. Und wir können nur deswegen so gute Leistungen bei Habit auch erbringen und die KundInnen in dem Setting auch begleiten, wie wir es können, weil wir ganz viel Expertise diesbezüglich haben. Expertise ist uns ein sehr wichtiges Thema, Fachwissen weitergeben, Fachwissen austauschen, aber auch vielleicht Hilfestellungen in unterschiedlichen Themenbereichen auch zu holen. Und da haben wir ein wirklich, wirklich tolles Netzwerk, sage ich einmal dazu, oder Unterstützung, kann man auch dazu sagen, von unseren Fachberatungen. Ich habe heute einen Gast, eine Gästin eingeladen, Helga Haselmeier. Du bist unsere Leitung aller Fachberatungen, die wir haben. Helga, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du so alles bei Habit machst, vielleicht auch wie lange du schon da bist. Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen was über die Fachberatungen wissen.
Ja, danke Matthias, danke für die Einladung und danke für dieses tolle Intro. Ist wie Öl hinuntergegangen, nämlich dass man sagt, die Expertise ist wichtig und dass Fachberatungen bei Habit die Kolleginnen unterstützen in ihrer fachlichen Entwicklung und in der Expertise für die Kundinnen. Ja, zu meiner Person, ich bin seit November 2012 bei Habit, bin von der Grundprofession her Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Ja.
Habe 89 diplomiert, 20 Jahre im Akutbereich gearbeitet, dann in der Langzeitpflege, da schon seit 20 Jahren in der Führung und dann hat mir der Ruf von Habit ereilt.
Dann kamen wir, kann man so sagen.
Dann kam Habit.
Ja.
Und das war, da muss ich wirklich sagen, der Ruf ereilt, weil ich selbst gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass Habit ein Arbeitsfeld für mich ist. Da hat mich die damalige Geschäftsführerin überzeugt davon, dass das so ist. Und ich habe das super spannend gefunden. Nämlich so alles, was meine Vergangenheit war, mit meiner Fachexpertise auch im Behindertenbereich einzubringen und gleichzeitig aber die Chance zu haben, selbst zu wachsen. Und das ist der Grund, warum ich noch immer da bin.
Und das ist ja was wahnsinnig Schönes. Man hat ja auch in der Ausbildung, sage ich mal, zur DGKB ganz viele fachliche Inputs. Du kriegst ja ganz viele unterschiedliche Themenschwerpunkte, mehr oder weniger serviert während der Ausbildung. Aber das Thema Menschen mit Behinderungen, glaube ich, kommt nach wie vor auch ein bisschen kurz, oder? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, kommt nach wie vor aus meiner Sicht zu kurz. Während meiner Ausbildung war es gar nicht vorhanden. Also da war das nicht einmal eine Option, dass man ein Praktikum in diesem Bereich macht. Das geht jetzt schon. Aber es ist nach wie vor etwas, was zu kurz kommt. Und es ist auch so, dass die Curricula ja nicht verpflichtet sind, das als explizites Thema mit einer bestimmten Stundenanzahl aufzunehmen, sondern dass das sehr, sehr offen integriert wird und je nach Ausbildungsstätte sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Die Bereitschaft oder das Sehen, dass es wichtig ist, das nimmt zu. Aber es ist ganz viele Kolleginnen machen die Ausbildung und haben nie Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderungen gehabt.
Und vielleicht schaffen wir das ja auch mit unserem Podcast und mit unseren Berichten aus der Praxis, Menschen auch tatsächlich für diesen Beruf auch zu begeistern und einfach ein bisschen Informationen auch zu geben, was es bedeutet. Und vor allem wollen wir heute auch auf diese Expertise hinschauen. Helga, du hast ja ganz viel Expertise eben schon vor Habit im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege gesammelt und bist dann zu uns gekommen 2012. Das heißt, du hast schon einen gewissen Erfahrungsschatz, auch den du mitbringst. Wie hat das Ganze gestartet? Hast du im Prinzip die Fachberatungen bei Habit dann aufgebaut oder wie waren so die ersten Schritte, sage ich mal?
Ja, das Fachberatungsteam in der jetzigen Form ist tatsächlich erst entstanden mit mir. Wobei Expertise hat es vorher schon bei Habit gegeben und gibt es auch in unterschiedlichster Form bei Habit. Also es ist nicht nur Expertise über Fachberatungen innerhalb von Habit vorhanden, sondern wir haben einen ganzen Haufen toller Kolleginnen, die wirklich extrem viel Expertise mitbringen. Das heißt, wie ich begonnen habe, hat es auch schon Expertinnen gegeben, die zu bestimmten Themen für alle zur Verfügung stehen und geholt werden können, also für alle Fachbereiche. Und das war speziell natürlich die Pflege damals. Es hat auch schon jemanden gegeben mit unterstützter Kommunikation und basaler Stimulation. Mhm. Kinästhetics war damals insofern ein großes Thema, weil gerade eine Initiative mehr oder weniger im Auslaufen war, wo alle Mitarbeiterinnen und Kolleginnen bei Habit durchgeschult worden sind, also wo man Grundkurse gemacht hat. Der Aspekt war primär allerdings in diesem Punkt noch eine Gesundheitsförderung für die Kolleginnen. Und die Fachberatung hat dann die Idee gehabt, dass wir gesagt haben, es geht nicht nur um die Unterstützung der Kolleginnen, sondern die Kolleginnen zu unterstützen in der Begleitung von den Kundinnen. Das heißt, die Fachberatung hat zwei Schwerpunkte und das eine sind die Kundinnen zu begleiten, also dort Hilfestellung und Unterstützung zu geben und andererseits auch natürlich für die Entwicklung der Kolleginnen zur Verfügung zu stehen.
Und ich glaube, das eine bedingt natürlich auch das andere.
Genau.
Wenn man als Kollegin, als Fachkraft bei uns jetzt vielleicht in einem Themenschwerpunkt nicht diese große Expertise hat, weil einfach die Ausbildung einen ganz anderen Fokus hatte, glaube ich, braucht es einfach ganz viel Know-how, Fachwissen, das man sich aneignen kann, damit man natürlich eine qualitativ hochwertige Betreuungsarbeit auch leisten kann. Du hast jetzt schon ein paar Fachberatungen angesprochen, Kinästhetics, unterstützte Kommunikation, basale Stimulation. Wie viele gibt es denn überhaupt bei Habit? Was kannst du uns da einen Überblick geben?
Also aktuell gibt es 6 verschiedene Themenbereiche, die wir abdecken. Und da vielleicht nur erklärt, warum diese 6 Themenbereiche, nicht weil wir nicht einen Haufen anderer Expertinnen auch brauchen würden oder haben könnten, sondern das ist natürlich so ein bisschen evolutionsbedingt entstanden, dass wir gesagt haben, es gibt Themen, die alle Dienstleistungsbereiche von uns gleichermaßen betreffen und wo wir Expertinnen zur Verfügung haben wollten, die auch in die Bereiche hineingehen. Mhm. Also das ist so ein Grundsatz der Fachberatung auch, dass sie niederschwellig von den Kolleginnen und Kundinnen auch angefordert werden können und dass sie dann für Vorortbesuche direkt in die Betriebsstellen gehen und dort auch direkt mit den Kundinnen und mit den Kolleginnen zusammenarbeiten.
Du hast gesagt, sehr niederschwellig. Ich kenne sie noch aus meiner Tätigkeit, wie ich in einer Behindertenfachkraft einerseits im Wohnen, aber auch im Bereich Arbeit war. Früher war es so, ich als Kollege, als Kollegin habe einfach die Fachberatung angerufen oder eine E-Mail geschickt, da gibt es ein Thema, da brauche ich Unterstützung. Wie schaut das heute aus? Ist das nach wie vor gleich?
Natürlich. Und genau das meinen wir mit niederschwellig. Also es ist nicht notwendig, dass man sich ein Commitment aus dem Team holt oder von einer Betriebsstellenleitung, dass man die Fachberatungen kontaktiert. Und die Intention, warum ich die Fachberatung hole, ist ja sehr unterschiedlich. Und es ist für uns genauso okay, wenn man sagt, man will Kontakt aufnehmen, weil man das eigene Wissen überprüfen will, weil man gerade irgendwie in Diskussion ist und wissen will, was gibt's da Neues dazu und das vielleicht gar keinen direkten Kundinnen-Effekt hat, also für einen bestimmten Kunden, sondern dass das halt etwas ist, wo man sich selbst entwickeln will, auch fachlich. Und genauso, und das ist aber der häufigere Fall eigentlich, dass man ein Thema hat, wo man bei einer Kundin vielleicht gerade dran arbeitet und wo man sich zusätzlichen Input holt. Mhm. Also das ist so das Hauptsächliche. Und niederschwellig war für uns deswegen wichtig, dass man das vorher nicht absprechen muss, weil wir innerhalb des Prozesses, wie Fachberatung bei Habit funktioniert, dann sowieso festgelegt haben, dass die Informationen immer zurücklaufen in die Teams. Weil es uns auch wichtig ist, dass die Machbarkeit dann auch in den Teams abgecheckt wird und durch die Betriebsstellenleitungen, aber nicht vorher schon ein Nadelöhr ist, so quasi mit was darf ich bei wem anfragen.
Mhm. Das heißt, die ganzen Informationen, die dann vielleicht in der einen Fachberatungssituation stattfinden, kommen dann über unter anderem die Dokumentation und natürlich auch was bei Teambesprechungen zum Beispiel ins gesamte Team, weil das natürlich auch Themen sein könnten, die andere KollegInnen auch betreffen.
Genau. So ist es, ja.
Ja, das ist ja was wahnsinnig Großartiges, würde ich sagen.
Ja, so ist auf alle Fälle die Grundidee, ja. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, die ganzen Jahrzehnte, was, glaube ich, damals auch wichtig war oder mir wichtig war und dann, glaube ich, auch für die Teams wichtig war, dass wir die Fachberatungen oder die Expertinnen vernetzt haben. Mhm. Und das sind sie nach wie vor. Weil ein Fachberatungsteam bei uns mit unterschiedlichen Bereichen, Themenbereichen, die arbeiten ja sehr selbstständig. Ja. Mhm. Es ist nicht ein klassisches Team im herkömmlichen Sinne. Und dennoch schauen wir, dass sie zumindest einmal im Quartal sich gemeinsam zusammensetzen und auf das, was alle betrifft, gemeinsam hinschauen. Mhm. Also weniger jetzt kundenorientiert dort sich austauschen, weil das können sie dann im Alltag, aber das macht man nur, wenn man sich kennt,
ja,
und wenn man dieselbe Basis hat.
Ja.
Und der Fachberatungsprozess ist die gleiche Basis.
Mhm.
Und was ist der Effekt im Alltag? Der Effekt im Alltag ist der, dass wenn ich eine Betriebsstelle oder eine Kollegin eine Fachberatung holt, dann der vor Ort ist und dann sagt, das kann ich dazu beitragen, aber da wäre vielleicht noch gut, jemand von der Kinästhetik dazu zu holen, aus dem und dem Grund.
Mhm.
Und dann vielleicht auch der Vermittler ist diesbezüglich. Also das ist dieses voneinander wissen, was der eine tut und was der andere tut, ist als Vernetzung für den Kunden und für die Kollegin extrem wichtig aus meiner Sicht, weil Themen nicht abgrenzbar sind.
Absolut.
So wie Menschen ganzheitlich zu betrachten sind, sind es auch ihre Themen natürlich.
Und das wollte ich damit jetzt auch sagen, weil manche Themen sind jetzt nicht nur zum Beispiel bei der unterstützten Kommunikation angesiedelt, sondern es kommen einfach ganz viele unterschiedliche Dinge auch noch dazu. So komplex wie unsere Kundinnen manchmal auch sind mit ihren unterschiedlichen Themen, die sie mitbringen, so komplex braucht es natürlich auch unser Vernetzungsvermögen von den unterschiedlichen Fachrichtungen und Fachwissen. Und ich glaube, das macht es tatsächlich auch aus.
Mhm. Und dann halt auch der Wunsch, dass das nicht unbedingt schon zu Ende gedacht sein muss von der Kollegin in der Betriebsstelle,
mhm,
weil die hat ein Thema und die wird einmal einen Kontakt aufnehmen zu einer Fachberatung, wo sie denkt, das ist dort gut aufgehoben oder wo sie vielleicht den Eindruck hat, da könnte ich Unterstützung für diesen speziellen Fall bekommen. Und wenn dann die Fachberatung kommt und dann sagt, naja, ich kann erst vielleicht aktiv werden, wenn wir verstehen, was er will,
mhm,
wenn die Kommunikation eigentlich klar ist,
mhm,
und dann damit auch etwas in Gang bringt, dann ist es, glaube ich, gut, dass die Kollegin in der Betriebsstelle nicht vorher 10 Checklisten ausfüllen hat müssen, so quasi, welches Thema ist jetzt eigentlich das Hochrelevante und wenn ich die Fachberatung hole, dann kann ich die andere nicht holen oder
ja,
so irgendwie.
Ja. Helga, wir haben ja vorher gesagt, man kann diese Themen ja nicht ganz abgrenzen. Es gibt ja viele unterschiedliche Themenbereiche, die die Kundinnen ja auch mitbringen mit teilweise auch ihren sehr komplexen Themen. Jetzt nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage. Wie viele Fachberatungen gibt es jetzt bei Habit und welche da genau? Was sind da die Fachrichtungen, die wir haben?
Also die Themenbereiche, die wir abdecken, sind derzeit 6. Und das sind, jetzt müssen wir schauen, dass wir es gemeinsam wieder zusammenkriegen.
Ja, gerne.
Das ist die basale Stimulation.
Ja.
Das ist die Kinästhetik. Das ist die Pflege. Das ist die unterstützte Kommunikation. Das ist die neuroorthopädische Hilfsmittelversorgung. Und das ist die Deeskalation.
6 Fachberatungen, ganz viel Expertise in eigentlich ganz unterschiedliche Themenbereiche, kann man sagen, die aber Hand in Hand ja auch mitspielen. Sollen wir vielleicht ein bisschen erklären, was jeweilige Fachberatung auch macht oder wo die Schwerpunkte liegen? Du hast ja angefangen mit der basalen Stimulation.
Basale Stimulation ist so eins unserer Grundkonzepte eigentlich auch gewesen, wie ich schon zur Habit gekommen bin. Und das liegt natürlich an unserer Zielgruppe von Kundinnen, weil es da oft um Wahrnehmung geht.
Mhm.
Dass Wahrnehmung ein Thema ist, dass man Unterstützung in der Wahrnehmung braucht. Also daher diese basale Stimulation.
Mhm.
Dann war das Thema unterstützte Kommunikation. Da sage ich manches Mal und ich sage, ja, jetzt, das ist so ein bisschen die Mutter für mich.
Ja.
Also die Mutter aller Konzepte. Und da ist es schon so, dass man sagt, Kommunikation steckt natürlich in den anderen Fachberatungsbereichen auch drinnen und auch in der basalen Stimulation, weil mhm, die arbeitet auch methodisch mit Kommunikation. Aber wenn jemand nicht kommunizieren kann, beziehungsweise ich nicht verstehe, dann ist das vielleicht die Ursache von vielen anderen Themen, die dann beim Menschen aufpoppen.
Absolut. Und das heißt ja, man kann nicht nicht kommunizieren.
Genau.
Und das ist tatsächlich bei unseren Kundinnen so.
Wir sagen,
unsere Kundinnen kommunizieren nonverbal, großteils nonverbal, aber sie geben uns ganz viele Zeichen, sie geben uns ganz viele minimale Eindrücke manchmal und die Kundinnen sagen damit ganz, ganz, ganz viel aus.
Ja.
Nur Beispiel vielleicht dazu, ich habe einmal einen Kunden betreut in der Wohngemeinschaft, der hat übers Schwitzen kommuniziert. Da sind von einer Sekunde auf die andere die Schweißperlen auf der Stirn gestanden, weil man gemerkt hat, okay, da passt was nicht. Und das war auch seine Kommunikation. Mhm. Und da haben wir dann mit Hilfe der Fachberatung unterstützten Kommunikation dann auch eine Kommunikation mit unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten auch angebahnt.
Und was mir besonders wichtig ist, nämlich auch um neue Mitarbeiterinnen zum Beispiel, also neue Kolleginnen darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist auch die Perspektive, weil unsere Kundinnen extrem lange bei uns sind und weil das auch ihre Sprache ist und weil Betreuung und Pflege immer Beziehung ist. Das heißt, ich war total fasziniert, wie zur Habit gekommen bin und dann durch alle Betriebsstellen gegangen bin, wie viel die sehen und was für einen Unterschied es macht, ob ich hingegangen bin oder jemand, der den Menschen gut kennt, wie die miteinander kommuniziert haben.
Absolut.
Also auch wenn es nonverbal ist, auch wenn es so ist, dass man sagt, da war natürlich jetzt eine kognitive Beeinträchtigung, die relevant war, aber trotzdem passiert so viel an Kommunikation und das, das ist die eigene Sprache des Menschen. Und eine Kollegin, die den Menschen gut kennt, kann das, diese Sprache auch verstehen. Und der nächste Schritt ist dann aber, nicht nur diese Kollegin soll das verstehen, sondern nachdem es die Sprache des Menschen ist, muss diese Sprache auch mit ihm mitgehen. Und nicht, wenn die Mitarbeiterin weggeht, dann ist die Sprache verloren und die nächste muss es neu lernen, sondern umgekehrt. Also das ist so, wenn ich sage, wenn ich einen Anspruch in der unterstützten Kommunikation habe oder in der Kommunikation, dann ist es der, die Perspektive des Kunden einzunehmen, dass es seine Sprache ist und niemand von uns, wie alle, habe ja eine neue Sprache lernen.
Absolut, ja. Und da merkt man wieder, wie viel Expertise dann auch wirklich die einzelnen Kolleginnen da dann auch schon mitbringen, wie wichtig es trotzdem ist, übergeordnet die Fachberatungen zu haben. Das heißt, basale Stimulation hatten wir, unterstützte Kommunikation ist auch ganz, ganz wichtig und essentiellen Teil, um unsere Kundinnen gut begleiten zu können. Was war die dritte Fachberatung, von der wir gesprochen haben?
Pflege war zum Beispiel auch eine, die es schon gegeben hat. Also die wir dann, die natürlich in unserer Zielgruppe ganz klar ist, weil es bei uns um einen sehr hohen Unterstützungs- und Pflegebedarf geht. Und da natürlich auch wichtig ist, dass es auch Spezialistinnen gibt, die den fachlichen Part mitbringen können. Also mitbringen können im Sinne von Teams zu unterstützen. Ja. Wir haben multiprofessionelle Teams. Das heißt, man hat ja nicht nur Pflegekompetenz, wenn man ein Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege hat, sondern hat das ja auch über andere Qualifikationen. Und ich sage so leger schon manches Mal, also die Qualifikation oder das Diplom alleine macht ja noch niemanden zur qualifizierten Fachkraft diesbezüglich. Und hin und wieder hätte ich gerne Diplome verleiht und andere vielleicht entzogen.
Ja, so unterschiedlich ist das manchmal.
Ja. Also was ich damit ausdrücken will, ist, dass ich extrem beeindruckt bin von dem, was Menschen sich in dieser Ganzheitlichkeit, wenn sie lange in einem Feld arbeiten, aneignen. Also nämlich auch an Fachexpertise, die quasi sich verschränkt mit den Themen des Kunden. Und das, finde ich, ist die höchste Disziplin, dass man nämlich wirklich Ganzheitlichkeit so versteht, dass egal aus was für einer Ursprungsquelle ich in meiner beruflichen Ausbildung komme, das andere dann hinein vernetze. Und da gibt's viele Kolleginnen, die mir einfallen bei Habit, die das entweder aus der Pflege heraus oder aus der Pädagogik oder Sozialpädagogik heraus gemacht haben. Und das finde ich, das macht ein multiprofessionelles Team aus und das macht für mich den perfekten, die perfekte Kollegin aus.
Absolut, ja. Das kann ich tatsächlich nur unterschreiben. Und vielleicht einen kurzen Input noch für alle ZuhörerInnen, die gerne ein bisschen mehr noch Einblick in die Fachberatung Pflege haben möchten. Wir haben tatsächlich auch schon eine Podcast-Episode zu diesem Thema gemacht. Florian Lackinger, unsere fachliche Leitung für die Pflege, hat uns da auch ganz viele Einblicke gegeben, was so pflegerisch-medizinische Themen sind, die bei Habit auch aufpoppen können, die da sind, die wir auch gut begleiten können. Jetzt waren wir bei der dritten Fachberatung, Fachberatung Pflege.
Dann haben wir zum Beispiel die Fachberatung Neuroorthopädische Hilfsmittelversorgung. Das ist die einzige Fachberatung, wo bei uns freie Dienstnehmerinnen arbeiten. Also das ist eine hochspezialisierte Fachberatung, wo Therapeutinnen die neuroorthopädische Hilfsmittelversorgung begleiten. Und je nachdem, in welchem Dienstleistungsbereich mit unterschiedlicher Zielsetzung, am stärksten eingesetzt im Bereich Wohnen, weil es dort tatsächlich um die Begleitung der Anpassung zum Beispiel von Rollstühlen geht, also da reden wir ja nicht von normalen Rollstühlen, sondern schon von spezifisch für den Kunden angepasste Rollstühle.
Genau, also das sind teilweise Sitzschalen, die wirklich, da wird ein Gipsabdruck gemacht, damit die ja gut passen, damit das ganz gut passt. Ich glaube, unter neuroorthopädische Hilfsmittel fallen ja auch Schienen hinein oder genau. Mieder. Was gibt es denn dann auch für Dinge?
Schuhe, und zwar jetzt auch nicht der normale orthopädische Schuh, sondern der was dann halt auch speziell angepasst ist, weil es halt besondere orthopädische Fragestellungen gibt.
Also auch eigentlich ein sehr, sehr vielfältiges und umfassendes Themenfeld, sage ich mal.
Und ein sehr wichtiges Themenfeld auch, und das war auch etwas, wo wir, und man, diese Vernetzung muss man auch immer wieder erneuern, sage ich jetzt, ja. Aber wo sie sehr stark mit der Kinästhetik versucht war und vernetzt worden ist, weil wenn ich eine kinästhetische Transfer mache, dann ist es auch wichtig, dass ich den Menschen aus dem Rollstuhl auch hinausbekomme. Das heißt, da war schon vor vielen Jahren dann dieses Thema, schauen wir, dass die einen vom anderen gut wissen, und dann haben neuroorthopädische Fachberaterinnen haben auch Grundkurse in Kinästhetik gemacht, damit sie verstehen, was braucht eigentlich eine Hilfsmittelversorgung, damit beides möglich ist.
Und das war jetzt eine wahnsinnig schöne Überleitung auch zur nächsten Fachberatung, zur Kinästhetik. Die Kinästhetik ist ja eigentlich ein Konzept, ich glaube, Amerikaner haben das damals auch ins Leben gerufen, wo es einerseits um Transfers, Positionierungen oder eigentlich auch Bewegungsabläufe geht, um Menschen auch gut und nachvollziehbar zum Beispiel einen Transfer durchführen zu können. Also das heißt, wenn man sich das so ganz praktisch vorstellt, ein Kunde, eine Kundin ist im Bett, und wie kann ich den auf eine möglichst für ihn angenehme Weise vom Bett in den Rollstuhl bringen, ohne dass man da wirklich heben muss und ohne dass man da vielleicht, weiß ich nicht, einen Hebelifter oder sonstige Hilfsmittel auch einsetzt. Habe ich das so ungefähr?
Ja, und ich würde aber jetzt vielleicht den Hebelifter, weil der soll nicht verdammt werden, sondern der soll auch noch zum Einsatz kommen. Und ich würde das Ganze noch einmal ergänzen. Also wenn die Kommunikation die Mutter aller Konzepte ist, dann ist die Kinästhetik wahrscheinlich das Zweite, insofern, dass ich sage, Bewegung ist auch etwas wie ein, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Grundrecht. Auf alle Fälle etwas ganz Wichtiges. Und das ist etwas, das was vielleicht Menschen schwer nachvollziehen können, wenn jemand im Rollstuhl ist. Dass auch hier Bewegung, dass es nicht immer nur um Massenbewegung geht oder darum, dass ich jetzt aufstehe und gehe, aber dass alleine schon, dass die Möglichkeit, einmal zu stehen, auch wenn ich rollstuhlpflichtig bin, und mein Gewicht auf den Knochen zu spüren, dass das für den Körper einerseits wichtig ist. Also das ist ein wichtiger gesundheitsfördernder Aspekt, dass es die Perspektive total verändert für einen Menschen. Also das heißt, Bewegung hat auch etwas mit Lernen zu tun.
Absolut, mit Wahrnehmung. Ja. Das haben wir dann gleich wieder in der basalen Stimulation.
Ja. Also alles merkt, hängt zusammen.
Alles hängt zusammen. Das haben wir in der Pflege gleich wieder mit der Osteoporose-Prophylaxe. Also wirklich umfassend. Ja. Ja. Man merkt, wie vernetzt das tatsächlich auch alles ist. Und dass du die Fachberatungen nicht per se Themen schwerpunktmäßig auch abgrenzen kannst.
Und was ich aber der Kinästhetik extrem charmant finde, weil die hat kein Mascherl. Die hat nie ein Mascherl gehabt, also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung bei Habit, ob das jetzt eine bestimmte Profession im Hintergrund ist oder nicht. Und tatsächlich ist es so, dass wir Kinästhetik-Expertinnen haben, also Fachberaterinnen, die aus der Pädagogik herauskommen und welche, die aus der Pflege herauskommen. Und das Mindset dahinter ist es aber das, was eine Rolle spielt, ja, weil es nicht um, wie bei allen Themen, aus meiner Sicht nie um Defizitorientierung geht, sondern weil es ein Ressourcenorientierungsansatz ist einerseits, und zweitens, weil es auch darum geht, es gibt kein Gut und kein Schlecht, ja, weil wir zuerst den Lifter angesprochen haben. Weil es ist nicht die Königsdisziplin, ich habe dann Kinästhetik gemacht, wenn ich keine Hilfsmittel mehr verwende, sondern es ist die Königsdisziplin, wenn ich beides verwende und gut einsetze. Aber nicht nur das Hilfsmittel und dann keine Bewegung, Eigenbewegung mehr möglich mache für den Kunden, sondern wenn ich es kombinieren kann.
Kombination, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, bei der Kombination kommen wir tatsächlich auch zur letzten Fachberatung, die wir haben. Das ist ein Umgang mit herausforderndem Verhalten und Deeskalation.
Genau. Die heißt offiziell bei uns Fachberatung für Deeskalation. Und die ist die jüngste Fachberatung. Also das ist das jüngste Thema. Und das jüngste Thema ist jetzt aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und da erzähle ich auch ganz gern sogar, also wie das gestartet hat, weil es auch verdeutlicht, dass die Themen, die was wir in den Fachberatungen haben, nicht statisch eingefroren sind. Mhm. Weil wir schon auch immer wieder überprüfen, eigentlich jedes Jahr, was ist der Bedarf an Fachberatung, den wir haben und ist das etwas, das ich jetzt quasi über eine Fachberatung abdecke oder nicht? Sprich, für alle Dienstleistungsbereiche zur Verfügung stelle in einem bestimmten Stundenausmaß. Und die Fachberatung Deeskalation ist entstanden, weil wir schon so 2013 gemerkt haben, dass sich die Zielgruppe langsam verändert und zwar in der Tagesstruktur war es zuerst.
Ja.
Dass da viele Junge auf die Vormerklisten gekommen sind, die Verhaltensthemen haben.
Mhm.
Und dass Menschen, die zu Hause groß werden, andere Themen haben und dass es auch um andere vielleicht auch Behinderungen gegangen ist. Ja.
Mhm. Mhm.
Und Doppeldiagnosen auch immer mehr Themen sind.
Ja.
Gestartet haben wir dann mit Vorträgen, also dass wir es in unsere Habit-Fortbildung integriert haben, haben wir uns externe Fortbildungen gesucht und so über diesen Weg haben dann die auch eingesetzt, um Beratung vor Ort zu machen und haben dann schnell gesehen, nein, das müssen wir selber machen.
Das geht nicht, wenn man sich das nur von außen dann holt.
Genau. Und da geht es nicht darum, von außen niemanden zu holen, sondern das kann man auch jetzt noch dazu nehmen, ja. Aber so die Vor- und Nachteile, ob ich jemanden habe, der mit der Expertise direkt im Unternehmen ist, die überwiegen einfach die Vorteile, mhm, für uns.
Mhm.
Nämlich, dass die Menschen das System kennen und auch mit unserer Zielgruppe Erfahrung haben. Und die meisten Fachberaterinnen arbeiten ja gleichzeitig nicht nur in der Fachberatung, sondern auch in einem der Habitbereiche.
Mhm.
Das heißt, die haben schon selbst jahrelange Erfahrung, die sie mitbringen. Und so ist halt die Fachberatung Deeskalation entstanden. Und wie wir es betitelt gehabt haben, ich glaube, das war nicht einmal ein Jahr danach, haben wir schon fast bereut, dass wir es so genannt haben. Aber umbenennen ist nicht mehr gut gegangen, weil es eben so irgendwie schwierig war zu sagen, uns war nicht wichtig, dass es da um Verhaltensauffälligkeit geht oder, mhm, so irgendwie, mhm, oder, sondern wir wollten eigentlich so vor allem sehr prägen diesen präventiven Charakter auch,
ja,
weil es um eine deeskalierende Grundhaltung geht,
ja,
und weil es nicht darum geht, dass ich, wenn etwas passiert oder wenn jemand überspitzt jetzt zum Randalieren anfängt, damit ich weiß, wie ich mich schützen kann oder was ich dann tue,
mhm,
sondern weil gerade in unserem Bereich diese Haltung und die Kommunikation im Vorfeld und die Prävention die größte Rolle spielt.
Absolut. Und da kann ich wieder ein bisschen aus meiner Erfahrung, aus meiner Betreuungserfahrung auch sprechen. Ich habe ja sehr lange auch in der direkten Kundinnenarbeit auch gearbeitet. Und wenn Menschen, sage ich mal, zu einem gewissen herausfordernden Verhalten tendieren, sagen uns die Kundinnen mit ihrem Verhalten etwas. Also es ist eigentlich ein Kommunikationsmittel, kann man sagen. Es gibt kein Verhalten ohne Ursache. Es steckt immer irgendein Grund, eine Ursache dahinter. Und das, glaube ich schon, auch ist unsere Aufgabe, das wahrzunehmen, was will uns der Kunde, die Kundin jetzt vielleicht in dem Moment auch mitteilen und wie kann man den Menschen dann auch so gut begleiten, damit es eben nicht zu einer herausfordernden Situation,
absolut,
kommt.
Und ich würde es sogar noch verstärken und sage, hinter jedem Verhalten steht ein Bedürfnis und hinter jedem Verhalten steckt quasi etwas, das, jetzt würde ich sagen, befriedigt werden muss, ja, aber... Und manches Mal ist es, weil ich nicht verstanden werde, muss ich dieses Verhalten zeigen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und manches Mal ist es aber etwas, das ist meine Strategie, die ich gelernt habe, um mit einer Situation zurechtzukommen.
Ja. Ja. Absolut.
Und dann ist auch in unserer Zielgruppe so, dass wir schon denken, man kann Menschen auch unterstützen, adäquate Strategien oder adäquatere Strategien, mhm, zu lernen. Und ein ganz wichtiger Punkt, der bei uns jetzt eigentlich so immer mehr Rolle spielt, ist auch die emotionale Entwicklung mehr zu berücksichtigen.
Mhm.
Weil bei Menschen mit mehrfachen Behinderungen oft die kognitive Entwicklung und die emotionale Entwicklung nicht miteinander in einem Alter korreliert.
Mhm.
Und wenn ich einen erwachsenen Menschen vor mir habe, der vielleicht sogar, ist ja egal, ob nonverbal oder verbal, kommunizieren kann, dann neigen wir dazu, dass wir die Menschen überschätzen.
Mhm.
Nämlich in dem, wie sie eigentlich vielleicht in der emotionalen Entwicklung sind.
Mhm.
Und wie wir dann aber reagieren, ist sehr entscheidend. Weil natürlich ich nur aus meinem Entwicklungsstand und mit meinen Strategien, die ich gelernt habe, auf Situationen reflektieren kann. Und das ist natürlich auch ein Game Changer aus meiner Sicht für Kolleginnen, wenn sie mit Menschen arbeiten, wo zuerst einmal nur ein Verhalten aufpoppt.
Ja, ja. Und ich finde, das ist auch so wichtig und so gut, weil da ja auch die Fachberatung Deeskalation eben in diese Haltung hineingeht. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir ja, glaube ich, letztes Jahr auch so ein bisschen einen Schwerpunkt gehabt, wo die Fachberatung auch in sämtlichen Teams waren, wo dieses Thema auch angesprochen, thematisiert wurde. Wie gehe ich Menschen gegenüber auch um? Wie ist meine Haltung zu unseren Kundinnen teilweise auch? Und ja, da starten wir wieder. Die Entwicklungspsychologie ist ja sehr, sehr divers. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ebenen, die man auch beachten muss. Und da sind wir wieder ganz beim Anfang, beim Ganzheitlichen, wo natürlich auch alle Themenbereiche auch wieder mitspielen. Ja,
ja, genau. Also wir haben 2022 haben wir gesagt, dass wir nur einmal mit einem Schwerpunkt starten in der Deeskalation. Und da war das, was du angesprochen hast, dass wir gesagt haben, so mehr oder weniger so Basisgrundlagen der deeskalierenden Haltung, und zwar in den Teams, mit den Teams, mit den Leitungen dort. Die sind dann auseinandergegangen, indem sie Commitment, ein gemeinsames, gehabt haben. Und der Schritt, wo wir jetzt drinnen sind, ist, dass mit diesen erarbeiteten Commitments weitergearbeitet wird. Also das sind halt Prozesse, die dauern noch.
Absolut. Und ich kann mich erinnern, wie die Fachberatung Deeskalation bei mir in meinem Team war, damals noch in der Lobenhauerngasse im Basalen Tageszentrum, und da haben wir wirklich total viel Haltungsthemen auch besprochen. Wie wollen wir unseren Kundinnen begegnen? Was ist uns in der täglichen Arbeit wichtig? War eigentlich so ein bisschen ein Wertekatalog, kann man sagen, haben wir da tatsächlich erstellt, ja. Und das war sehr schön, weil das natürlich für alle Menschen, die wir da im Team auch waren, eine gewisse Basis gemacht hat. Und da sind wir dann wieder auf dem Thema Expertise. Wir haben ein gemeinsames Level geschaffen, vor dem wir dann einfach nur alle aufbauen können. Und ich glaube, das beschreibt halt auch wieder so ein bisschen die Fachberatungen, dass wir uns einfach alle auf ein gewisses Level begeben, auf ein gewisses Qualitätslevel, das wir natürlich bei Habit, wo wir einen gewissen Anspruch haben, dieses auch erreichen zu wollen, und dann vor dem natürlich auch aufbauen können.
Absolut, ja.
Helga, wir haben jetzt ganz viel über die unterschiedlichen Fachberatungen schon gehört, viele Einblicke bekommen, was das bedeutet, die unterschiedlichen Bereiche. Wir merken, man kann das tatsächlich nicht so klar abgrenzen, welcher Bereich für welches Thema mehr oder weniger auch da ist, sondern dass da immer das Ganzheitliche auch dahinter steckt. Hast du vielleicht noch so die eine oder andere Story direkt aus der Praxis? Hast du ein Erfolgserlebnis, wo wir gemerkt haben, hey, da hat es eine Situation gegeben mit einem Kunden, mit einer Kundin? Das war so schön zu sehen, dass die Fachberatung da sehr viel auch bewirkt hat.
Ja, da gibt es mehrere, und ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch super sein, wenn du ein paar Beispiele hast. Aber, und das ist jetzt nicht, weil du mir gegenüber sitzt, ja. Aber was für mich so berührende Momente sind, die haben immer mit den Teams selbst zu tun. Und zwar immer dort, wo ich ja zum Beispiel selbst in meiner Rolle dann, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich unterstütze jetzt ein Team, also eine Kundin, und in Wirklichkeit aber das Team dabei, eine Situation zu meistern, wo der Antrieb vom Team für einen Kunden oder für eine Kundin etwas zu tun so extrem groß war. Da gibt es eine Kundin, die wir beide kennen.
Und ich sehe schon das Glitzern in deinen Augen.
Ja.
Mir glitzert es auch schon in den Augen.
Und wir reden
vor der gleichen Kundin.
Wir reden von, Vorname kann man ja so sagen.
Wir reden von der Alex.
Wir reden von der Alex, und die Alex, das war schon lange bevor dann eigentlich das, was mich so besonders berührt, passiert ist, war immer schon, das ist eine junge Frau gewesen, die mit Mehrfachbehinderung, und die aber so gut integriert war in diesen Wohnverbund und in dieses Team, dass sie mit ihrer, ich sage jetzt einmal, mit ihrem Rucksack, mit dem sie in der Wohngemeinschaft gelebt hat, so gut leben hat können, weil immer, wenn ich in dieses Team gegangen bin, war die Frage eigentlich immer, und da hat es viele gesundheitliche Themen gegeben, muss man dazu sagen.
Sehr viele gesundheitliche
Themen. Themen, wo ich mir sicher bin bis heute, dass das in dem Setting, wo sie gewohnt hat, nur deswegen auch möglich war und so gut möglich war, weil, und das ist so dieses Beispiel aus meiner Perspektive jetzt, wenn ich ins Team gegangen bin, also in einer Teambesprechung, und dann Fragen waren, wie es der Alex geht und was notwendig ist. Wenn ich fertig war mit dem Reden, war immer die nächste Frage, und was kann man sonst noch für die Alex tun? Und nicht jetzt, weil das so übertriebener Altruismus war, sondern weil das ein ehrliches Interesse am Menschen war und weil man einfach das Beste für die Alex wollte.
Absolut.
Und das ist etwas, da empfinde ich so eine Dankbarkeit, wenn ich solche Dinge erlebe. Und da sehe ich ja auch, dass jede Minute, die man investiert, das Schönste ist, was man machen kann. Und die Alex hat dann irgendwann, wo klar war, dass sie mit der letzten Krankheit nicht mehr zurechtkommen wird, ja, war das Team dort und hat genauso trotzdem nur immer genau dasselbe gesagt, was können wir nur für die Alex tun. Mhm. Mhm. Und ich bin bis heute so dankbar und berührt, wenn ich daran denke, dass sie es auch geschafft haben, den Wunsch von der Alex zu erfüllen und selbst aber auch auf sich zu schauen und die Alex hat zu Hause sterben dürfen.
Absolut. Und ich bin gerade wahnsinnig emotional, ja, weil ich in dieser Story auch mit dabei war und vielleicht einfach nur die Emotionen da auch mitgeben möchte für unsere Zuhörerinnen. Wir haben die Alex damals an ihrem 30. Geburtstag nach Hause geholt, weil es ihr größter Wunsch war, nicht in einem Krankenhaus zu sein in den letzten Momenten. Ja. Und wir haben es geschafft, die letzten 30 Tage miteinander in der Wohngemeinschaft, in ihrem Zuhause, weil wir die einzigen Menschen waren, die sie hatte. Da gab es keine Familie, da gab es keine Angehörigen. Wir waren die Family, wir waren die Bezugspersonen. Wir haben die Alex gekannt in ihrer Kommunikation, in ihrem Verhalten, in ihren Themen, auch in ihrer Krankheitsgeschichte. Mhm. Wir haben Kolleginnen, die haben eben genau diese eine Kundin jahrelang, 25 Jahre lang betreut, die Alex als kleines Kind mehr oder weniger kennengelernt. Und um das geht es, um dieses Ganzheitliche. Ja. Da fangen wir wieder bei der Kommunikation an, da fangen wir bei pflegerischen Themen an.
Ja.
Und ich glaube, das macht es einfach aus. Und
ja, genau.
Das ist, ja.
Jetzt sind wir gerade bei
der Situation.
Aber das ist, weil wir erstens einmal die Situation und die Alex gut kennt haben. Und wie gesagt, und das ist das, und das kann man jetzt. Dieses Gefühl, ja, dieser Dankbarkeit und dieses Berührtsein, was Menschen für Menschen machen, ja. Und wie gesagt, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist tatsächlich so, ja. Das ist etwas, das finde ich, ist der größte Treiber. Und das ist auch etwas, wo ich so hohen Respekt habe vor jeder Kollegin, die mit diesem Einsatz arbeitet. Und trotzdem, wo ich mir denke, dass man als Fachberatung oder als Leitung Fachberatung oder wie auch immer man jetzt die Funktionen dann sieht, auch aufpassen muss, dass die Menschen auf ihre eigenen Grenzen schauen und sie so weit unterstützen, dass sie das Beste machen können für sich und für die Kunden.
Ja. Und ich finde, da zeigt es wieder ganz genau, dass uns die Lebensqualität unserer Kundinnen einfach so wichtig ist, dass das unser, sage ich mal, aller erstrebenswerteste Ziel ist in unserer täglichen Betreuungsarbeit, dass es den Menschen, die wir begleiten, einfach so gut wie möglich geht. Auch wenn ganz viele Themen da sind, wenn ganz viel unter anderem vielleicht pflegerisch-medizinische Themen da sind. Aber gemeinsames Team, gemeinsam in der multiprofessionellen Betreuung und zusätzlich natürlich in der fachlichen Beratung, mit der fachlichen Expertise von unseren Fachberatungen, können wir so viel schaffen. Und da können wir Situationen schaffen, wie das Beispiel, was wir gerade genannt haben mit der Alex. Das wäre tatsächlich wahrscheinlich woanders gar nicht gegangen. Traue ich mich zu 100% wirklich so aussprechen, weil ich habe die Alex bei vielen Terminen, auch im Krankenhaus und sonst irgendwo etwas begleitet und woanders hätte das nicht stattfinden können.
Nein, bin ich genauso überzeugt.
Ach, diese Stories, diese Geschichten, was wahnsinnig Schönes. Ja. Gänsehaut am ganzen Körper. Und ich finde, das macht es tatsächlich aus, Helga. Ich glaube, das ist wirklich das, was einerseits unsere Betreuungsleistung, unsere Betreuungsqualität bei Habit auch ausmacht und auch die Dinge, wo wir natürlich auch gut hinschauen können. Vielleicht wollen wir uns ein bisschen einen anderen Aspekt noch auch anschauen, so ein bisschen auch einen Themenbruch. Wo glaubst du, könnten deiner Meinung nach auch Herausforderungen liegen in der Fachberatung oder Fachberatung versus Teams? Da kann es ja vielleicht manchmal auch ein bisschen Themen geben.
Ja, und trotzdem passt genau die Geschichte auch genau zu den Herausforderungen. Weil was mir schon wichtig ist zu betonen, diese Geschichte ist ja auch, weil ein bestimmter Anspruch der Kolleginnen bestanden hat. Und genau die ist aber auch oft das, was schwierig macht. Mhm. Weil der Anspruch von jemandem, der mit Menschen arbeitet und vor allem der die Bedürfnisse von Menschen vor sich sieht, kann manches Mal auch ganz schwer damit, dass er so viele Grenzen hat. Mhm. Und da sage ich jetzt, das ist etwas, das können wir, und mit wir meine die Fachberatungen und die Teams, ja auch nur, oder die Organisation insgesamt, nur bis zu einem gewissen Grad auch wirklich beeinflussen. Weil wir werden nie genug Ressourcen haben. Mhm. Und wir werden nie genug Ressourcen haben, alles zu erfüllen, weil bei Betreuung und auch bei Pflege, die ist nie zu Ende. Da verwende ich ganz gerne eigentlich etwas, was die Mary Menti einmal zu mir gesagt hat. Also ich war vor vielen Jahren einmal in einem Praktikum, damals studienbedingt in Minnesota, und die Mary Menti ist eigentlich die Begründerin von Primary Nursing. Und die hat das nicht nur uns gesagt, wie wir dort waren, sondern die hat da ein Buch geschrieben, logischerweise seinerzeit drüber. Aber ich habe es so treffend gefunden, dass man berücksichtigen muss, dass wir in Bereichen arbeiten, wo es, und vor allem auch, wenn es um Begleitung von Menschen geht, 24/7. Dann ist es ganz schwer für Kolleginnen oft auszuhalten, dass man sagt, man geht nach Hause und man kann nicht, wie wenn ich in einem Büro oder in der Produktion bin, den Stift liegen lassen und ich greife nächsten Tag wieder hin und hebe den auf. Das heißt, es bleibt immer das Gefühl über, ich habe nicht alles getan, was ich tun hätte sollen.
Ja.
Und ich bin nicht fertig mit meiner Arbeit.
Ja.
Also das ist ein Gefühl, das gehört zu solchen Begleitungssituationen dazu. Und ich glaube, da muss man auch viel mehr drüber sprechen. Und was es schwierig macht und herausfordernd ist, dass natürlich, wenn ich sage, man kann nie genug Ressourcen haben, ich könnte hineinstecken, was ich will, würde das trotzdem so sein. Und in der Realität ist es aber so, dass es tatsächlich mehr Ressourcen bräuchte, wenn ich zum Beispiel die Mutter der Konzepte hernehme, weil um Kommunikation mit Menschen, die so viele Anforderungen haben, wo ich so viel Zeit bräuchte eigentlich, um mit ihnen in Kommunikation zu treten, da gibt es kaum jemanden, der das finanziert, sage ich jetzt.
Ja. Ja.
Und das ist eine Herausforderung und das ist eine Tatsache, die selbst, wenn man sagt, naja, gut, man tut das Beste, was man kann, aber man weiß, dass mehr ginge.
Und ich glaube, dass dieser Spagat einfach auch was wahnsinnig Schwieriges ist, wenn man dann manchmal mit diesen Gedanken dann auch nach Hause geht, wie du dir gesagt hast, da, ich bin noch nicht fertig, da wäre noch eigentlich so viel zu tun und ich, da gibt es noch so viele Themen, die eigentlich da auch noch bearbeitet werden sollen, könnten, müssten. Und trotzdem hat man nur, hat den Tag auch nur 24 Stunden.
Genau.
Ein Dienst hat in der Regel auch nur 8 Stunden.
Genau.
Und da ist wieder ganz wichtig, was du vorher auch schon gesagt hast, hinzuschauen, was brauche auch ich als Kollege, als Kollegin? Was brauche ich, damit ich auch gut meine Arbeit leisten kann, damit ich auch guten Gewissens nach Hause gehen kann und sage, hey, den Tag haben wir heute gut verbracht.
Ja.
Unser To-Do-List ist abgehakt mit den wichtigsten Dingen, sage ich einmal. Und dass man da einfach gut hinschaut. Und ich glaube, diese Unterstützung kriegt man ganz viel auch im Team, gemeinsam von den Kolleginnen.
Ja.
Teilweise auch durch Feedback von den Fachberatungen, durch Feedback von unterstützenden Prozessen, wo man dann merkt, hey, eigentlich das, was wir gemacht haben, das hat schon ganz gut passt. Das ist schon ganz, ganz super, ja.
Und ich glaube, auf dieses auch immer wieder hinschauen ist wichtig, weil das ist die zweite Herausforderung, ist nämlich, dass man nicht der Falle unterliegt, dass man den eigenen Anspruch dem anderen drüber stülpt und auch das eigene Bedürfnis nicht beim anderen sieht. Und so, da gibt es ja immer diesen Ausspruch, so quasi tu etwas oder tu dem anderen nur das, was du selbst wollen würdest. Und ich sage Vorsicht, weil ich verstehe schon, dass man damit die Empathie beim anderen wecken will. So, wenn du gut mit mir umgehst, dann gehe ich auch gut mit dir um. Und wenn das sich gut für mich anfühlt, wird sie sich wahrscheinlich für dich auch gut anfühlen.
Ja.
Und man meint aber aus meiner Sicht eher damit, dass das, was als selbstverständlich zu sehen wäre, nämlich einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander. Ja. Aber das, wo ich sage, Vorsicht, weil meine Bedürfnisse sind vielleicht nicht deine Bedürfnisse. Und mein Anspruch ist vielleicht nicht dein Anspruch. Das heißt, die Gefahr, wenn jemand das nicht explizit kommunizieren kann, und das hat mit Sprache gar nichts zu tun, und das hat nicht einmal mit Behinderung zu tun, sondern das hat auch damit zu tun, habe ich es gelernt, meine Bedürfnisse zu äußern, und habe ich es gelernt, meine Grenzen zu setzen, dass wir schon, vor allem in der Expertise vielleicht, und da mache ich jetzt gar keinen Unterschied, ob es die Fachberatungen sind oder die Begleitungspersonen vor Ort, ja, dass wir manches Mal dazu neigen, unseren Anspruch und unsere Sicht von einem guten Leben auf den anderen zu übertragen. Und ich glaube, das ist die zweite Herausforderung, wenn es um solche Tätigkeiten geht, auch da immer wieder zu reflektieren, ja, was ist dem Menschen
absolut
wirklich wichtig? Ja. Was ist da wirklich das Bedürfnis dahinter?
versuchen, sich in den Menschen wieder hineinzuversetzen und einmal einen Perspektivenwechsel auch zu machen und zu reflektieren. Du hast ganz viel mit Reflexion zu tun.
Ja.
Passt das so? Ist das für den Menschen auch das, was wir machen wollen? Deswegen hast du ja Fachberatung und nicht Fachbestimmung wahrscheinlich.
Ja, das muss ich mal merken.
Und wir gehen halt einfach ganz, also ihr, die Fachberatungen gehen da einfach wirklich mit diesem beratenden Charakter hinein und sagen, es wäre vielleicht gut, probiert das vielleicht aus, das wäre eine Möglichkeit, diesen Schwerpunkt da mal zu setzen oder in diese und jene Richtung auch zu gehen. Aber soweit ich das auch beurteilen kann, niemals mit einem Muss. Und das muss jetzt so sein, weil ich mir das ausdenkt habe, weil ich Expertin bin. Mhm. Sondern bei unseren Kundinnen kann man nie sagen, das muss jetzt immer so sein, sondern da muss man natürlich immer schauen, passt das auch für alle? Ist das natürlich auch gerade das Ziel und passt das auch für die Kundinnen?
Und gegenseitig aber auch hinterfragen, vermittle ich vielleicht aber gerade das. Nicht? Und das ist natürlich, wenn jemand von außen kommt, dann kann das auch so verstanden werden. Da kommt jemand, der kann mir jetzt sagen, das muss so sein. Mhm. Ja. Und das, da ist mein Aufruf, nein. Sondern da geht's, ich brauche beide Seiten.
Ja, das heißt, und ich glaube, das ist den Austausch. Sicher auch eine der Herausforderungen von der Fachberatung, weil vielleicht manche Kolleginnen auch die Fachberatungen konsultieren, beauftragen und sagen, ich würde jetzt sofort eine Lösung haben, eine fertige Lösung, damit dieses Thema von heute auf morgen bearbeitet ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gar nicht möglich.
Nein.
Helga, wir haben da jetzt wahnsinnig viele Eindrücke in unsere Arbeit bekommen und mir persönlich ist es jetzt zumindest gegangen, ganz viel drauf geschaut, was ist uns in der Betreuung unserer Kundinnen wichtig und wie können wir das mit ganz viel Expertise auch verbinden, begleiten. Wir haben unsere 6 Fachberatungen, ExpertInnen in unterschiedlichen Themenbereichen, die beratend da sind und nicht die Fachbestimmungen, wie wir gerade vorher gesagt haben. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Liegt dir noch was am Herzen?
Ja, ich darf tatsächlich aufrufen. Und das ist jetzt natürlich noch innen an alle Kolleginnen, aber auch, weil es ja für andere vielleicht auch interessant ist. Ich bin manches Mal in der Kommunikation mit Kolleginnen an den Punkt gekommen, wo ich dann gefragt habe, wann holst du die Fachberatung?
Mhm.
Und da ist es ganz oft so gewesen, dass ich gesagt habe, wenn ich schon alles ausprobiert habe.
Mhm.
Wenn ich schon alles, was ich kann, gemacht habe.
Mhm.
Und dann sage ich, dann ist das 2 Minuten spät. Also wenn man es jetzt auf einer Mega-Uhr sieht.
Ja.
Also so, da würde ich eher Mut zusprechen, dass man das auch mehr als Austausch sieht. Dass es eben nicht um Problemlösung geht, wenn etwas schon eskaliert ist und man es kein Versagen ist, wenn man jemanden dazu holt, sondern dass es schlicht und ergreifend im Sinne einer Prävention oder im Sinne eines Austauschs um unterschiedliche Perspektiven geht. Und ich verwende gern dieses Bild vom Elefanten. Das mache ich bei den neuen Mitarbeiterworkshops gern, dass ich diesen Elefanten als Beispiel nehme, wo diese 5 Blinden und der Elefant, das ist also eine Parabel, die in der Religion oder in manchen spirituellen Philosophien gerne verwendet wird, weil ich sage, das macht für mich Multiprofessionalität aus. Nämlich, dass wir unterschiedliche Perspektiven von unterschiedlichen Menschen auf dasselbe hat. Mhm. Weil die Wahrheit kennt keiner und hat gleichzeitig jeder.
Mhm.
Aber wichtig ist, dass man sagt, ich muss nicht alles ausprobiert haben, sondern ich kann vorher mir austauschen. Und es ist kein Versagen, wenn ich vielleicht nicht zu dem Ziel gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, da muss ich alleine hin.
Ja. Und ich glaube, das ist schon eine sehr große Stärke, sich Hilfe auch zu holen.
Ja.
Eine große Stärke zu sagen, ich brauche da Unterstützung. Ich schaffe das vielleicht auch alleine nicht oder vielleicht fehlen mir auch manche fachlichen Inputs. Vielleicht traue ich mich da vielleicht auch eine Entscheidung nicht alleine zu treffen, weil es da natürlich auch viele Themenbereiche dazukommen können. Und ich finde, das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges, was wir auch all unseren Kolleginnen mitgeben. Holt euch Unterstützung, holt euch
und
dann.
Und nicht jemanden. Nur, weil ich Hilfe brauche, sondern auch, wenn ich mal keine Hilfe brauche, damit ich mir Perspektiven dazu hole.
Ja, absolut.
Also es geht, wie gesagt, nicht nur darum zu schauen, ich brauche jetzt Hilfe, sondern ich will Austausch.
Mhm.
Perspektiven dazu holen.
Mhm.
Den Elefanten nicht nur den Fuß anschauen, sondern auch den Rüssel dazu nehmen.
Oder die riesengroßen Ohren.
Ja, genau.
Helga, in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, für den umfassenden Blick auf ganzheitliche Betreuung. Da merkt man wieder, was da auch alles dazugehört, was unsere Kolleginnen mehr oder weniger tagtäglich auch alles in ihrem Tun machen, wie so ein inhaltlicher Alltag auch mit unterschiedlichen Themen ausschauen kann. Sag euch allen vielen, vielen Dank fürs Einschalten und freue mich schon sehr, wenn wir uns bald wieder hören zur nächsten Episode von Habit Talks All Inclusive.